kleinere.
Ja. Dankeschön.
Zu den kleinen Propheten.
Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt bin ich ermutigt und kann loslegen. Ich habe gerade denken müssen, Psalm 23, toller Psalm, und habe mich erinnert an den Einsatz, den wir mal machten. Ich habe gerade nicht mehr genau gewusst, wo und wann das war, aber wir waren unterwegs als Jugend, da war ich also noch ein bisschen jünger, und haben gesungen, ja, auch ich habe mal gesungen, im Krankenhaus. Und ich weiß noch, wir sind dahin und es hieß dann auch, ich soll eine Andacht halten, und dann waren wir da so im Krankenhausflur und standen eigentlich nur wir da. Und wir haben dann gesungen und dann habe ich eine kurze Andacht gehalten und keine Reaktion, null. Und dann aber haben wir immer am Schluss dann noch einen Psalm vorgelesen und gebetet. Und dann kam Psalm 23. Und das werde ich nie vergessen, weil plötzlich aus mehreren Zimmern kamen Leute raus und haben diesen Psalm mitgebetet, mitgeflüstert. Also es ist schon ein Meilenstein, würde ich sagen, des Glaubens, dieser Psalm 23, der Menschen, die vielleicht Langes haben verschütt gehen lassen, was ihr Glaube vielleicht auch mal ausgemacht hat, dass das plötzlich wieder da sein kann. Psalm 23. Und ich glaube, es passt auch zu dem Thema der Predigtserie, die wir haben werden in den nächsten Wochen, nämlich die kleinen Propheten. Und bitte grinst nicht dabei, wenn ihr mich anschaut. Erstens, ich bin kein Prophet. Und zweitens, ich bin kurz, aber nicht klein. Können wir nachher nochmal drüber reden. Warum eine Predigtserie? Ich glaube, das ist eine gute Frage auch. Warum machen wir nicht einfach mal gucken, was uns Gott so eingibt und so ganz spontan, flexibel, was der Heilige Geist vielleicht auch vorgibt bei der Predigtvorbereitung? Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich bin überzeugt, wir sind überzeugt, auch Stefan, dass wir auch systematisch Dinge lernen müssen aus dem Wort Gottes. Dass wir lernen müssen, welche Zusammenhänge es gibt im Wort Gottes. Also nicht nur so ab und zu mal so die Rosinen herauspicken und gucken, was ist schön für uns und was erwärmt dann schnell unser Herz. Ich hoffe, dass es die Predigtserie trotzdem tut, aber versteht ihr mich, dass wir auch drauf schauen, dass wir lernen, dass die Bibel uns auch ein Lehrbuch fürs Leben und für den Glauben wird. Und deswegen Predigtserien, in denen wir versuchen, besondere, wichtige Inhalte auch weiterzugeben. Und deswegen heute ist so die erste Predigt über die kleinen Propheten. Und jetzt habe ich ein ganz großes Problem und ich zitter deswegen ein bisschen. Wir haben nämlich heute hier unter uns einen Fachmann in Sachen kleinen Propheten. Ich habe für die ITA, für die Interkulturelle Theologische Akademie, habe ich einen Gastdozenten eingeholt, der macht gerade jetzt oder hat am Montag schließt er ab mit seinem Kurzmodul Bibelkunde, Altes Testament, die Propheten, hauptsächlich Konzentration auf die kleinen Propheten. Jetzt sitzt der doch heute Morgen hier. Bernhard, schön, dass du da bist, auch dir herzlich willkommen. Er ist Gemeinschaftspastor und arbeitet jetzt mal probeweise, gastweise auch bei uns an der ITA. Und ich freue mich, dass du da bist. Und wie gesagt, wenn ich irgendwas sage, was nicht stimmt, bitte lächel. Ja, dann fällt es nicht so auf. Wie bitte? Ja, das ist dann auch wieder, genau. Die kleinen Propheten, da wird einiges, jetzt werde ich noch dazu sagen. Aber vorneweg eine Sache, es war die Hochzeit gestern von Matthias alias Kunze und Marina. Und bei dem Predigttext, bei dem Trauspruch, da kommt so eine kleine Passage, die blieb mir ganz arg hängen. Nämlich wo dieser Text eine Bitte an Gott ist, nämlich dass Gott unser Herz zu ihm hin möge neigen. Und das ist eigentlich eine Grundfrage meiner Meinung nach bei den kleinen Propheten. Wohin neigt sich unser Herz? Wohin ist unser Herz hin ausgerichtet? Was ist das, was unser Herz anzieht? Wohin drehen wir uns gleich mit unserem Herzen hin, wenn wir etwas hören oder sehen? Ja, der Peter guckt seine Frau an, das darfst du auch. Das ist gut. Aber wohin neigt sich unser Herz, ist eine ganz, ganz große Frage. Was ist uns wirklich wichtig? Wofür sind wir bereit zu leben? Und damit meine ich, alles zu geben, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld. Wohin neigt sich da unser Herz hin? Aber vielleicht auch noch eine viel tiefere Frage, schwierigere Frage. Und ich meine, wir sind ja sicher hier alle, und deswegen können wir sie gut beantworten. Aber wofür sind wir bereit zu sterben? Wenn wir die Propheten lesen, auch die kleinen Propheten, merken wir, auch diese Frage ist eine ganz entscheidende Frage. Wofür leben wir wirklich? Wohin neigt sich unser Herz? Was ist uns wirklich das Wichtigste? Und die Frage, die vom Thema heute auch vorgegeben ist, ist die Frage, welcher ist der wahre, der einzige, der Gott unseres Lebens? Wer ist unser, oder eigentlich muss ich fragen, wer oder was ist unser Gegenüber im Leben? Wem oder was vertrauen wir unser Leben an? Mit all dem, was wir haben? Wem vertrauen wir dann auch noch da zu sein und genug geben zu können, wenn wir nichts mehr haben? Wen gehören wir und wem hören wir zu? Wem sind wir gehorsam? Wem trauen wir, dass das, was er sagt, das ist, was wirklich richtig ist und wichtig ist? Das sind so all diese Fragen, die ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte und wo ich denke, dass wir uns auch ganz neu darüber Gedanken machen müssen. Ich hoffe, diese Predigtserie, oder ich hoffe nicht, sie wird ganz sicher einige Antworten darauf geben. Was ist das Wichtigste? Wohin neigt sich unser Herz? Die Propheten in der Bibel, die tun das eine, sie enthüllen, sie geben das Herz frei und zeigen, wo wir stehen. Also die Propheten sind nicht nur, die sagen, das wird in Zukunft passieren, so nach dem Motto, da kommt so ein Horoskop Gottes für uns. Nein, was sie eigentlich tun, im ganz Tiefen, was sie tun, ist, dass sie unser wahres Herz aufdecken. Nicht das Äußere, das manchmal vielleicht auch sehr fromm scheint und sehr gut scheint, sondern es ist eine Sicht ins Innere, in unser Herz hinein. Und das machen Propheten. Sie machen unser Herz auf, legen es bloß vor Gott. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Was lassen wir zu, dass Gott damit macht? Was darf er in unser Leben hineinmachen? Die Propheten stellen unser Herz in Gottes Licht. Darum geht es bei der Prophetie. Darum geht es auch bei den kleinen Propheten. Und kleine Propheten, wie gesagt, ist nicht, weil sie eben so klein waren. Das denken vielleicht manche, das waren tatsächlich kleine, kurze, so wie ich oder so. Und das ist auch nicht unbedingt deswegen, weil man sagt, dass die waren nicht so wichtig wie die anderen, wie in Jeremia, Jesaja oder so. Nein, sie heißen kleinen Propheten, weil sie vom Umfang her einfach die Bücher ein bisschen kleiner sind. Deswegen die kleinen Propheten. Aber ihre Hauptaufgabe, ihr Hauptziel ist, sie wollen zeigen, wer dieser Gott ist und was dieser Gott den Menschen, auch seinen Leuten, seinem Volk bedeuten kann und soll, und decken auf, was vielleicht gerade nicht so gut läuft. Sie decken auf, wie es mit dem Vertrauen des Volkes steht, wie es mit unserem Vertrauen steht. Es ist so leicht, sonntags zu sagen, wir vertrauen Gott und Gott allein. Aber tun wir das wirklich im Alltag? Tun wir das wirklich? Auf was setzen wir unser Vertrauen? Sie decken auf, wie unsere Moral steht. Ob wir tatsächlich unsere Moral, das heißt unsere Werte, auf das gründen, was im Gottes Wort steht? Oder ob wir uns angepasst haben? Und ich nehme jetzt einfach mal dieses Wort, das zwar zurzeit sehr inflationär gehandelt wird, das heißt überall zu hören ist und sehr viel zu hören ist, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal hier rein. Sie decken auf, ob wir uns dem Zeitgeist beugen oder unser Herz zu Gott und seinem Wort neigen. Das sind die Fragen, die Propheten stellen. Wo stehst du mit deinen Werten, mit deiner Moral? Wie sieht's aus mit deiner Ethik? Wie lebst du dein Leben? Nach welchen Vorgaben und Vorsätzen tust du das? Und die Propheten tun noch eine Sache, auch noch, die sehr, sehr wichtig ist. Sie lehren uns, das Leben vom Ziel her zu denken. Die Propheten sagen, pass auf, dass du dich nicht gefangen nehmen lässt vom Augenblick, vom Jetzt, vom Moment, sondern schau vom Ziel her auf das, was das heute bedeutet, was gerade jetzt vorgeht, das, was du siehst, was du hörst, was dir wichtig ist, wie das in Relation zu dem steht, was am Ziel ist. Das machen die Propheten. Sie geben uns einen Weitblick. Also Prophetie, nochmal, ist nicht nur ein, oder nicht ausschließlich, nicht als Wichtigstes ein Ausblick, damit wir wissen, aha, das kommt und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das und dann machen wir vielleicht auch noch ein paar Termine draus, die wir in den Kalender reinschreiben, sondern Weitblick, das kommt. Warum? Damit wir das heute richtig einschätzen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir sollen lernen, dass heute, das, was heute dran ist, was wir denken, was wir sagen, was wir tun, die Situation richtig einzuschätzen. Es ist die Frage Gottes für unser Leben nochmal. Wie steht unser Herz? Und ich soll heute eigentlich, es passt auch nicht so ganz, aber ich habe jetzt versucht, mal was draus zu machen. Denn die kleinen Propheten, das sind eben diese kleineren Bücher, ist ja immer, wenn jemand von den kleinen Propheten predigt, ist es nett. Man braucht viel länger zum Aufschlagen in der Bibel. Gell? Manchmal tut man dann schnell so, dass man es zulässt und so tut, ah, heute höre ich mal zu. Man findet es nämlich so schwer, gell? Gut, ich habe heute gesagt bekommen, oder das Thema war kleinen Propheten, aber ich soll in die Königsbücher schauen. Denn dort lernen wir Propheten kennen. Propheten, die sehr, sehr bekannt sind, die nachher kein eigenes Buch haben, aber die dort schon vorkommen. Das waren nicht wenige. Viele Propheten kommen vor, viele entscheidende Propheten. Zum Beispiel, ihr kennt alle Nathan, oder? Der da zu David kommt und dem in seine Schranken weist, der ihm das Innere seines Herzens aufdeckt. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Er tut nichts anderes, als von Gott her das Innere des Herzens vom David aufdecken mit einer kleinen Geschichte. Und plötzlich wird's klar, wird's hell für David und er weiß, was zu tun ist und er tut Buße und er kehrt um und er bringt alles vor Gott und Gott lässt ihn in seinem Dienst weiter stehen und hat dann ganz, ganz Großes mit ihm vor. Nathan oder unbekannte Propheten gibt es, die werden nur als Propheten genannt und dann wirken die hinein und es wird so gezeigt, wie zum Beispiel die Propheten dann plötzlich immer im Gegensatz zu den Königen stehen und die Könige führen das Volk an, aber sie führen das Volk ins Verderben, ins geistliche Verderben und jetzt kommen die Propheten und holen das Volk und rufen das Volk zurück. Das ist eigentlich für mich eins der Lieblingsbilder eines Propheten. Der Prophet, nochmal, ist kein Horoskop, christlicher Horoskopmacher oder Glaubenshoroskopmacher, sondern der Prophet ist einer, der dasteht und zurückruft zu Gott, sagt, komm zurück zu eurem Schöpfer. Gott, komm zurück zu eurem Gott. Komm zurück zu eurem Liebhaber. Das macht der Prophet. Er ruft das Volk zurück. Und deswegen kommt es auch ganz schnell, das lesen wir auch in den Königsbüchern, ganz schnell, dass Propheten verfolgt werden. Denn es gibt andere Gruppen, die andere Interessen vertreten und die nicht wollen, dass das Volk zurückfindet zu Gott. Und wir wissen, dass dann Propheten werden verfolgt und dann gibt es wieder andere, die diese Propheten dann aufnehmen, wie zum Beispiel ein Obadja, der dann 100 Propheten in einer Höhle versteckt und ihnen sie versorgt mit Essen und Trinken. Warum? Weil sie verfolgt werden. Sie sollen umgebracht werden. Es ist also ein ständiger Kampf. Und vielleicht, lass mich das in Klammer sagen, vielleicht sehen wir da schon so ein bisschen etwas, was auch ins Neue Testament und zu uns hineinscheint, hineinweist, hineinzeigt. Da, wo Menschen kompromisslos das Evangelium verkündigen. Da, wo Christen das Wort Gottes in die Höhe heben und sagen, dafür will ich leben und wenn es sein muss, auch sterben. Dann bleibt es nie dabei, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern dann kommen auch Gegner ins Spiel. Der Feind selbst, wir wissen es, der unsichtbar versucht, das zu bremsen, aber auch Menschen, die eine andere Agenda haben und die das versuchen zu durchkreuzen, die versuchen, dass das Wort Gottes, das Gebot Gottes, die gute Weisung Gottes zur Seite geschoben wird. Und dann sind wieder die Propheten gefragt, die dann das Ganze wieder zurückholen, zurückrufen und sagen, nein, wir können nicht den Götzen, nicht den Göttern nachlaufen. Und der Text, an dem wir jetzt uns gleich ranmachen, ist ein Text, der sehr bekannt ist. Deswegen, als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, oh, aber das kennen schon alle. Da brauche ich bloß sagen, heute geht es um das und dann schalten schon alle ab. Jetzt hoffe ich, dass nicht alle abschalten. Ich hoffe, dass ich auch vielleicht noch was zu sagen habe, was so ein bisschen nochmal neues Licht in diese Geschichte einwirft. Aber es ist dieser Kampf, der dieser Geschichte vorgeht. Dieser Kampf eines Königs, der sich verheiratet hat mit einer Frau, die nicht aufgewachsen ist und erzogen ist unter den Vorgaben, die der Gott Israels gegeben hat. Es ist der Kampf, der sich zeigt in einer Ehe, die nicht mehr kompromisslos lebt für diesen Gott, sondern sie jetzt geteilt ist, wie ein geteiltes Herz. Ahab und Isebel. Und diese Frau, sie kommt eben nicht aus Israel und sie bringt Dinge hinein, die nicht gut sind für Israel, wo Gott gesagt hat, passt auf, lass das nicht hineinkommen, denn plötzlich spiele ich nur noch die zweite Rolle und vielleicht dann gar keine mehr. Das ist das Thema. Passt auf, dass ihr mich nicht zum Rand macht, zur Randfigur des Lebens macht. Das ist diese Geschichte. Und das geht schnell. Und das geht schnell, dass ins Leben Dinge hineinkommen und Menschen hineinkommen und Ideen hineinkommen, die eben Gott nur noch Randrolle spielen lassen. Ich glaube, die Kirchengeschichte ist davon geprägt. Nach vielen Erweckungen war kurze Zeit später plötzlich das wieder weg. Warum? Weil anderes hineinkam, weil plötzlich Kompromisse gemacht wurden mit Dingen, die Gott zur Seite geschoben haben. Und das passiert genau hier auch im 1. Könige Buch Kapitel 18. Gott ist zur Seite geschoben worden. Diese Frau, diese Isabel fängt an, die Propheten umbringen zu lassen, zu verfolgen. Und es wird immer, immer schwieriger. Und dieser Einfluss ist ganz, ganz groß. Und plötzlich, ihr kennt den Namen, wird eine Gottheit in den Mittelpunkt geschoben. Das ist nicht der Gott der Bibel, das ist der andere Gott, das ist Baal. Es ist interessant, es gibt ja kaum eine grausamere Geschichte wie die von Baal. 1. Könige 18, auf diesem Berg mit dem Feuer, kennt ihr, oder? Gibt kaum eine grausamere Geschichte, aber weil sie halt so cool ist, wird sie so gerne in der Jungschau erzählt. Gell? Das ist schon sehr interessant. Baal. Wer oder was ist denn Baal? Baal, das ist nicht nur ein Gott. Das waren zu dieser Zeit und bis heute noch verschiedene Gottheiten im syrischen, levantinischen Raum. Da wurden Götter genommen und sie wurden mit Baal erstmal grundsätzlich genannt. Und man hat da gesagt Baal und dann hat man die Region noch dazu gesagt. Und das waren viele unterschiedliche Baals, die da waren. Aber das Entscheidende am Baalskult, am Glauben an Baal, war das eine. Dass das gleiche Wort Baal, das im Religiösen eben diesen Gott bezeichnet, im Normalen auch bezeichnet einen Lehrer, einen Meister. Und Baals Kult war nichts anderes als einen neuen Meister, einen neuen Lehrer über sein Leben stellen. Und jetzt verstehen wir, warum auch Gott so sehr dagegen war und ist. Lass keinen neuen Lebenslehrer, keinen neuen Lebensmeister in dein Leben. Lass nicht zu, dass jemand auf irgendeine Art und Weise einen neuen Lebenslehrer und Lebensmeister in dein Leben schiebt, ein Baalskult in deinem Leben aufkommt. Damals, wie gesagt, mit dieser Gottheit sehr klar, sehr, sehr, sehr leicht tastbar und merkbar und man konnte es auch sehen in den Figuren, die gemacht wurden. Übrigens, ich habe mir jetzt so ein paar Figuren angeguckt. Ich habe immer gedacht, so Götter werden immer so ganz so ein bisschen dicker und so, gell? Aber der eine Baal, der ist schon ganz, ganz dünner. So, hochinteressant, wie die da so alle aussehen. Lass nicht zu, dass plötzlich so ein dünner oder dicker Baal, Lebenslehrer oder Lebensmeister, über deinem Leben steht und über deinem Leben herrscht. Interessant nochmal, dieses Wort Baal kann eben Gott heißen, kann aber heißen Herr, Meister, Lehrer, Besitzer. Lass nicht zu, dass ein anderer Gott in irgendeiner Art und Weise dich besitzt. Und für uns Christen, wenn wir das jetzt mal so rüberziehen, für uns Christen, wem gehören wir? Wir sind Eigentum Jesu Christi. Warum? Und das klingt jetzt sehr fromm, aber das ist vielleicht die größte Wahrheit der Menschheitsgeschichte. Denn er hat uns teuer erkauft durch sein Blut, heißt es. Dadurch, dass er für uns starb, hat er den Preis bezahlt. Wir sind seins. Und jetzt sagen die kleinen Propheten, hey, lasst nicht zu, dass es einen Besitzerwechsel im Leben gibt. Was ist dir wichtig? Was ist dir heilig? Wohin neigt sich dein Herz? Könnte man auch mit dieser Frage zusammenfassen, wer besitzt dein Herz? Das ist die Frage der Propheten. Das ist die Frage der Propheten in den Königsbüchern. Wer besitzt dein Herz? Wer darf entscheiden? Wer darf Richtung angeben? Auf wen hörst du? Auf wen neigt oder zu wen neigt sich dein Herz zu? Interessant ist, also es gibt viele Informationen über die Baalskulte, alles Mögliche, es war auch ein sehr strenger Kult. Man geht davon aus, ich habe jetzt nochmal geforscht, das ist nicht ganz überall zu finden, aber dass in manchen Regionen der Baalskult zum Beispiel auch der Anfang von Kindesopfern war, wo das hineinkam auch und das eine große Frage wurde. Also es war auch ein sehr strenger und sehr schlimmer Kult auch. Und trotzdem. Es ist interessant, dass dieser Baalskult immer wieder eine Anfrage ist an das Vertrauen Israels. Wer besitzt dein Herz? Und jetzt kommt ein Prophet hinein in dieses Volk Israel und findet ein Israel vor, das den Besitzer gewechselt hat, den Lehrer getauscht hat, den Meister, den Eigentlichen, zur Seite geschoben hat und sich einen Ersatzmeister geholt hat. So entdeckt dieser Elia, natürlich getrieben und inspiriert von Gott, das Volk Israel. Wo sind die, die einst dem wahren Gott gehörten? Was ist passiert mit denen, die so viel erlebt haben mit Gott? Warum sind die jetzt da, wo sie stehen, nämlich weg von diesem Gott und haben sich einem fremden Gott zugesprochen? Und allein das, ohne dass ich hier groß die Geschichte jetzt lese, muss uns zu denken geben, oder? Wie schnell geht das? Ich habe dann noch mal so ein bisschen nachgeschlagen, dann bei Josua angefangen und dann die Richter. Und ich war wieder mal, auch bei den Königsbüchern so, ich war wieder mal total überrascht, enttäuscht, aber auf der einen oder anderen Seite auch bestätigt. Wie schnell es geht, dass der, der heute noch sein Vertrauen auf Gott setzt, morgen sich irgendwelchen anderen Göttern oder Dingen verschreibt und verkauft. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht so tun, als wären wir frömmer und heiliger und besser. Denn wir leben in der gleichen Welt. Ich würde sogar sagen, in einer Welt, die schwieriger geworden ist an dem Punkt. Warum? Weil wir viel mehr Zugang haben zu all diesen Dingen, die uns plötzlich vom wahren Gott wegbringen. Versteht ihr? Und deswegen, diese Prophetenbücher fragen uns, die wir heute hier auch als Gemeinde sitzen, ist dieser Herr, nämlich der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der sich in Jesus Christus offenbart hat, ist er immer noch der, zu dem sich dein Herz neigt? Oder ist das schon lange Geschichte? Hat er vor vielen Jahren dein Herz bewegt oder bewegt er heute noch dein Herz? Lässt du dir von ihm heute sagen, wie es geht und wie du leben musst, oder ist das auch Geschichte und inzwischen sagst du, na ja, ich weiß nicht, ob der recht hat? Das sind die Fragen. Das sind die Fragen, die dann diese großartige Geschichte auch widerspiegeln. Und jetzt lese ich diese Geschichte, wie gesagt, ihr kennt sie alle, aber versucht mal neu hinzuhören. Weil ich glaube, dass es eine sehr, sehr spannende Geschichte ist. Aus 1. Könige 18. Interessant ist, ganz am Anfang dieser Geschichte oder im Vorgespräch zu dieser Geschichte reden Ahab und Elia. 1. Könige 18, 17 und 18. Und da heißt es, und es geschah, als Ahab Elia sah, das sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Also der König sagt zum Propheten, du bist schuld. Warum? Weil der Gerichtsbotschaft hat, weil er sagt, das kann nicht sein, dass ihr euch von Gott abwendet. Also hast du das gemacht. Und dann sagte Elia, sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du. Warum? Du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt, und du dem Baalim nachgelaufen bist. Interessant, in dieser Geschichte kommt zweimal das, was wir so vom Neuen Testament her kennen, die Frage nach dem, wem gehst du hinterher, wem folgst du nach? Neuen Testament, wir wissen es, von Jesus, Nachfolger Jesu Christi. Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Und hier, gleich am Anfang, kommt die Frage, wem folgst du nach, wem gehst du hinterher? Und das ist die Frage. Und der Prophet sagt, du hast dem Volk, du hast Unglück gebracht. Warum? Weil du dem Falschen nachläufst. Weil du nicht mit dem nachläufst, dem du nachlaufen solltest. Und dann beginnt diese sehr bekannte Geschichte. Ich lese ab Vers 21. Alle noch da? Für die, die auf die Uhr schauen und erschrecken, das war jetzt ein bisschen mehr wie die Einleitung. Wenn ich jetzt sage Einleitung, erschrecken alle. Aber jetzt die Geschichte. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Ich kann es mir nicht verkneifen zu sagen, war da nicht einer? War da nicht einer, der den Mumm gehabt hat, in diesem Moment aufzustehen und zu sagen, Moment mal, hier läuft doch was schief? Versteht er? Hat mir zu denken gegeben. Das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baals sind 450 Mann. Übrigens, das ist schon mal ein klarer Hinweis für das, was bis heute noch gilt. Es gibt auch viele falsche Propheten. Da waren es 450:1 in der Relation, muss man sich vorstellen. Man gebe uns nun 2 Stiere, sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in Stücke zerschneiden und aufs Holz legen. Aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, Baal. Und ich werde den Namen des Herrn anrufen und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Ja, interessant, gell? Sobald es dann unterhaltsam wird, Entertainment kommt, dann haben sie wieder was zu sagen. Vorher schweigen sie, da geht es um Glauben. Jetzt geht es um was echt Cooles, gell? Feuer und so und Stiere und was da sind die wieder voll da. Das ganze Volk antwortet nämlich, ja, das ist ein gutes Wort. Hauptsache Spektakel. Und Elias sagt zu den Propheten des Baals, wählt euch den einen Stier aus und richtet ihn zuerst zu. Denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an. Aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie den Stier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und jetzt, ich werde es hier vorne nicht machen. Aber ich habe versucht, mir, schade, sagte Alfred, ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie das wohl ausgesehen hat. Gell? Und da heißt es, und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elias sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen. Schon, also Wahnsinn, gell? Elia, du gefällst mir. Er ist sicher in Gedanken oder er ist kurz aufs Klo oder er ist auf der Reise. Vielleicht kann ja auch sein, vielleicht schläft er gerade. Vielleicht schläft er ja. Gell? Interessant, wenn ihr das mal seht, was Elia hier macht. Er spottet, aber auf der anderen Seite zeigt er eine Sache. Der Gott, den ihr jetzt gerade anruft, ist ein Gott, der eigentlich wie ein Mensch ist. Versteht ihr? Das ist kein Gott. Das ist ein menschliches Produkt, was ihr da anruft. Der muss aufs Klo. Der kann nicht viele Sachen auf einmal denken. Geht nicht. Und vielleicht schläft er, denn er wird müde. Und damit zeigt er diesen Leuten, der Gott, an den ich glaube, das ist ein ganz anderer. Der braucht das alles nicht. Aber euer Gott braucht das wahrscheinlich. Und deswegen kann er nicht antworten. Da riefen sie mit lauter Stimme und sie ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei, bis zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Ein kleiner Satz, ein kleiner Gedanke in dieser Geschichte, der aussagt, wie das Volk zu Gott steht. Der niedergerissene Altar. Eine kleine Aussage in dieser Geschichte, die eigentlich zeigt, wo das Herz dieser Menschen stand. Das Herz des Volkes Gottes war weg vom Altar des Herrn. Man hat sich selbst und anderen Göttern geopfert und der Altar des Herrn war verrottet, war zur Seite geworfen worden. Kein Stein war mehr über den anderen. Jetzt kommt Elia und macht das und sagt, dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme des Söhnes Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und er zog rings um den Altar einen Graben so breit wie für 2 Maßsaat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt 4 Eimer mit Wasser und gieß es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer opferte, trat der Prophet Elia herzu und sprach, und jetzt kommt ein Gebet, jetzt kommt ein Aufruf Gott gegenüber, der bekannt ist aus der Geschichte Israels. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, der Herr, der wahre Gott bist und dass du, und jetzt hört gut hin, das ist Evangelium, was jetzt kommt. Das ist Evangelium in dieser sehr bekannten Geschichte. Und da muss man genau hinschauen, damit man das erkennt, aber das ist entscheidend wichtig. Das ist, damit das Volk erkennt, dass du der Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Das ist Evangelium. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und Elias sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baals, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie und Elias führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Ich habe euch gesagt, das ist eigentlich keine Jungschar-Geschichte. Aber sie wird immer erzählt, bloß der Vers 40 wird dann weggelassen. Damit es nicht ganz so, gell, Peter? Ja, so ist es. Lasst mich euch das zusammenbinden, was diese Geschichte aussagt. Und das Erste ist, sie enthüllt, diese Geschichte enthüllt, wer der oder was das ist, was wir oder wen wir nachfolgen. Das ist das Erste. Es ist eine Enthüllung, wo unser Herz steht. Das Herz des Volkes wird hier aufgemacht und es wird deutlich, dass sie schon lange nicht mehr an diesen Gott hängen, ihm vertrauen, sondern dass sie ihr Herz an jemand anderes oder was anderes gehängt hat. Und das sage ich jetzt uns mal zu, das spreche ich uns mal als Herausforderung entgegen. Wenn heute dein Herz von Gott enthüllt werden würde, was wäre sichtbar? An was hängst du? Wohin neigt sich dein Herz? Und das gilt mir genauso. Aber ich tue es in der Du-Form, weil ich möchte, dass wir das ganz persönlich machen. Wie ist das mit dem, was du hast? Wie ist das mit dem, was du kannst? Leistung und Haben, hat das dich gepackt im Leben? Ist das wichtiger geworden? Ist die Kraft und Leistung deines Lebens, ist das Material, die Habenseite deines Lebens zum Gott geworden, für was du lebst und für was du auch stirbst? Das ist die Frage hier. Und ja, ich weiß, sie wird oft gestellt. Ich glaube, sie muss immer wieder gestellt werden. Weil so schnell diese Götter unser Leben in Anspruch nehmen, wir den Besitzer wechseln. Ist da was passiert? Lass mich ganz kurz, ich habe mir es jetzt lange überlegt, ob ich es sage oder nicht, aber ich sage es. Das große Thema Flüchtlinge, es ist ein großes Thema. Ich glaube auch, es ist ein sehr komplexes und sehr schwieriges Thema. Und ich glaube und ich bin total davon überzeugt, dass Gott will, dass wir uns den Fremden zuwenden und dass wir da sein sollen und helfen sollen, gerade als Christen, so viel wir können. Dazu stehe ich, das glaube ich voll und ganz. Aber ich glaube auch, entgegen dem, was zum Beispiel jetzt in einer Schrift aus der Kirche kam, nämlich dass zum Beispiel wir nicht missionieren sollen. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass wir Menschen aufnehmen, die Menschen ja, aber dass wir gleichzeitig Raum schaffen für einen fremden Gott. Und ich sage das mal so ganz direkt heute. Wir können gerne nachher drüber reden. Ja, die Menschen wollen wir lieben, sollen wir lieben, aufnehmen, ihnen Platz bieten, Essen bieten und gerade jetzt im Winter, da müssen Christen da sein. Aber nicht im Sinne von Dialog und wir schaffen Platz für einen neuen Gott und vielleicht vermischen wir das Ganze noch, sondern im Sinne einer liebevollen Mission. Man hat in den letzten Tagen in den Medien diesen Begriff Mission ins Abseits gestellt, nach dem Motto, ihr helft nur, damit ihr. Und das ist im Grunde falsch, aber das ist auch falsch ausgesagt. Wir tun das, weil wir diese Menschen lieben und weil wir denken, dass ihnen das Heil im Ganzen gehört und dass sie nicht nur die äußere Hilfe brauchen, sondern eben auch die Seelenhilfe brauchen, das Heil in Jesus Christus. Und deswegen, ich glaube, das Aufnehmen und Umarmen des Fremden, dessen, der in Not ist, darf nicht beinhalten, dass wir uns öffnen für einen Glauben, der nicht einhergeht mit dem, was die Bibel uns sagt. Das möchte ich so auch sagen. Ich glaube, die Situation in Deutschland enthüllt unser Herz, wie stehen wir zum Glauben an Jesus Christus. Auch dann, wenn es vielleicht jetzt noch viel umkämpfter wird dadurch. Auch dann, wenn wir, weil wir irgendwelchen Missionsgründen irgendwo dahinter gesehen werden, von anderen jetzt falsch und schlecht angesprochen werden, dass wir trotzdem sagen, ihm gehören wir und das, was er in unser Leben gelegt hat, das wollen wir weitergeben. Zusammen mit aller Hilfe, mit jeder Tüte, die notwendig ist. Denn das glauben wir auch. Enthüllung ist das Erste dieser Geschichte. Das Zweite, Entscheidung. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Hinken ist immer ein Zeichen von Krankheit. Hinken weist darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt. Und ein bisschen Christsein, ein bisschen fromm tun, sonntags und in unseren Hauskreisen und so, das alles ist nicht das, was Gott will. Sondern er will es, dass es wirklich unser ganzes Leben umfasst, dass wir ein ganzes Jahr haben zu ihm und es mit hineinnehmen überall. Er will der Besitzer, der Meister, der Lehrer unseres Lebens sein. Und wie gut ist es, wenn wir das tun? Wie gut ist es, denn er ist der Meister, er ist der Lehrer, er weiß Bescheid. Ach, und das ist so ein bisschen philosophisch gedacht heutzutage, sagen viele, ja gut, wer der wahre Gott ist, kommt darauf an wem man glaubt. Na, das ist falsch. Gott bleibt Gott, ob ich an ihn glaube oder nicht. Gott hängt nicht an meinen Glauben. Mein Glaube sollte an Gott hängen. Es ist eine Entscheidung. Darf ich das mal euch so sagen? Und ich selber habe mir bei der Vorbereitung diesen Gedanken gemacht. Ich will mich ganz neu entscheiden. Da denke ich zum Beispiel an Josua. Ich aber und mein Haus, wir wollen was? Dem Herrn dienen. Wie schnell war es weg, weil es schnell weg ist. Und deswegen die Entscheidung hier, heute Morgen, wenn ihr jetzt nickt und sagt, ja, das will ich. Nehmt das bitte mit und schreibt das auf eure Stirn, ins Herz hinein, dass es da bleibt, dass es sichtbar bleibt. Entscheidung, Enthüllung, Entscheidung. Und dann kommt die Entblößung. Die Entblößung zu merken, dass es keine anderen Götter gibt. Dass es keine Ersatzgötter gibt, die irgendwas ersetzen könnte, was unser Gott nicht könnte in unserem Leben. Ich habe beim vorletzten oder letzten Gästegottesdienst, da war das Thema, es gibt nur einen Gott. Ich habe das da gesagt, weil mir das so selber so klar wurde. Es scheint so zu sein, dass viele Menschen viele Götter brauchen, weil keiner von ihnen genug ist. Aber der Gott, an dem wir glauben, ist der, der sagt im Psalm 23, von dem gesagt wird, der Herr ist mein Hirte, es wird mir nichts mangeln. Er reicht nämlich. Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott, reicht aus. Wir brauchen keine Ersatzgötter. Ein Gott für die Liebe, ein Gott fürs Geschäft, ein Gott brauchen wir. Wir haben einen Gott. Der Gott ist über alle Bereiche unseres Lebens. Was für ein Reichtum. Wir müssen nicht suchen, ob irgendein Bereich noch nicht abgedeckt ist, weil dann kann es ja schief gehen. Nein, er ist über unserem ganzen Leben Gott. Und er reicht auch vollkommen aus. Was für eine gute Nachricht, oder? Schade, dass wir Christen uns nicht trauen, das weiterzugeben. Ich brauche keine weiteren Götter. Nein, bitte nicht. Ich habe genug. Nicht nur genug, es fließt über. Auch das steht im Psalm 23. Das ist mein Gott. Es entblößt all diese Götter, die nur Materie sind. Die nichts bringen können, die nicht hören, die aufs Klo müssen. Sag's nochmal. Es entblößt diese Götter, die nichts bringen können. Nein, sie erfüllen nicht. Sie vergewissern nicht, sie geben keine Hoffnung, sie geben kein Vertrauen. Nein, das kann man nicht, das kann nur Gott allein in Jesus Christus. Das ist die Botschaft. Und das Letzte dieser Botschaft ist, es ist dann plötzlich eine neue Entdeckung. Und ich finde das sehr cool, als der Elia anfängt, Wasser drüber zu schütten. Und ich habe mir oft Gedanken gemacht, warum macht er das? Natürlich, um ein bisschen anzugeben. Er ist stolz auf seinen Gott, ist ja nett, ist ja gut, oder? Ich zeige euch mal was. Also, wenn ich Elia gewesen wäre, und jetzt muss ich sagen, ich bin halt kein so toller Prophet wie er, gell? Ich hätte geguckt, ob ich nicht vielleicht irgendwo einen Platz finde, um den Altar zu bauen, wo die Sonne ein bisschen stärker scheint, ob vielleicht zufällig doch durch die Sonne irgendwas, versteht ihr? Ich hätte geguckt, ob ich vielleicht Gott ein bisschen nachhelf. Ja, vielleicht, was weiß ich, zum Lidl noch schön so einen Anzünder holen und ich hätte versucht nachzuhelfen. Aber diese Geschichte sagt uns eine Sache über Gott und das ist eine wahre Entdeckung. Die Entdeckung, wir müssen unserem Herrn nicht nachhelfen. Er ist Gott. Er ist der Herr. Und manchmal habe ich den Eindruck, bin ich so einer, der, wenn andere zugucken und sehen wollen, wie ich das bezeuge, ich eher bin, einer bin, der das Gott noch schwerer macht. Also der Elia macht es Gott hier noch schwerer, oder? Aber nicht schwer genug, denn Gott ist der wahre Gott. Er kann es tun. Er ist der wahre Gott der Geschichte, der Gott Abrahams und Isaaks und der Gott Israels. Und das, was er war, wird er heute wieder so sein. Und er wird sich zu erkennen geben und er wird das Herz wieder zuwenden zu ihm. Wisst ihr, was mein... Das war jetzt viel. Vielleicht auch durch ein bisschen durcheinander, weil ich dachte, es ist so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege. Aber vielleicht ist heute Morgen eine Sache passiert und dann wäre ich sehr froh. Vielleicht hat Gott heute Morgen dem einen, den anderen, vielleicht den meisten hier, das Herz wieder zu ihm hingewendet. Das wäre was, oder? Vielleicht hat er durch diese alte Geschichte, durch diese einfachen Worte unser Herz wieder hingeneigt zu sich. Dass wir sagen, er reicht aus. Es reicht vollkommen. Ich will wieder ganz zu ihm stehen. Ich will wieder auf ihn hören, ihm gehören und für ihn leben. Ich will ihm nachfolgen in Jesus Christus. Und das ist das kostbarste Gut des christlichen Glaubens. Die Entscheidung muss jeder von uns selber fällen. Ich will sie neu für diesen guten Herrn fällen. Amen. Wir beten. Ja, dürft gerne dazu aufstehen. Herr, und es ist vielleicht auch dran, Buße zu tun. Nein, ganz sicher. Wo wir, die wir dir gehören und so viel auch mit dir schon erlebt haben, die wir dein Wort kennen, die wir so oft hier in diesen Raum kommen, Gottesdienst miteinander feiern, wie oft wir Ersatzgötter zulassen. Verzeih uns. Und bitte, Herr, mach das, was wir jetzt gerade auch gelesen haben, gewinne du unser Herz zurück zu dir. Neige dein Herz dir zu. Neige unser Herz dir zu. Herr, bitte fange da bei mir an. Und gib uns Kraft in dieser Gesellschaft, auch gerade bei diesen Themen, die gerade aktuell sind und schwierig sind, klar Stellung zu beziehen. Deinem Wort gehorchend und klar zu dir stehend. Gib uns die Kraft und den Mut dazu, mit einfachen, liebevollen Worten Zeugnis zu geben von dir, dem großen Lehrer und Meister des Lebens. Ja, Herr, fang bei mir an. Danke für dein Wort. Danke, dass wir es haben als kostbaren Schatz, der uns Weisung gibt. Danke für deine Weisung ins Leben hinein. Und danke für die Hoffnung auf das große Ziel, das du für uns hast. Du bist wohlwollend und kompetent. Du meinst es gut mit uns. Und du kannst es auch. Hab von Herzen Dank dafür. In deinem Namen. Amen.